ARD Sounds.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, eigentlich wollten wir mit dem Künstler Ottmar Hörl über seine Installation aus 320 Mini-Mozarts im Mirabellgarten in Salzburg sprechen. Aber weil zu viele dieser Mozarts gemopst wurden, musste der Hauptteil der Installation beendet werden. So bleibt uns nur mit Hörl darüber zu reden, was zu sehen gewesen wäre und über den kleinen Rest, der noch immer zu sehen ist. Noch erschütternder, das Verschwinden der Spuren jüdischen Lebens aus vielen deutschen Städten durch den Holocaust. Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof macht eine Initiative sie nun bei Rundgängen wieder sichtbar. Diese und weitere Themen heute bei uns.
Die Kulturlandschaft Bayern entdecken. Am Mittwoch auf Bayern 2.
Ja, wenn eins nicht geht, dann diesen Handwerker, als den er sich selber gern sieht, auf eine Sparte festzulegen. Der bei Augsburg lebende Fotograf Daniel Biskop ist nicht nur ein Meister seiner Kunst, sondern auch thematisch sehr breit aufgestellt. Aber egal, ob Menschen, Straßenzüge, Gebäude, Landschaften, in all seinen Bildern schafft er es, den Moment einzufangen. 100 ganz besondere dieser Momente sind derzeit im Schätzler-Palais in Augsburg zu sehen. Denn was Biskop auch schafft, prominente Künstlerkollegen vor die Kamera zu holen. Doris Bimmer hat ihn getroffen.
Ich glaube, auch die Ideen sind manchmal mitentscheidend dafür, dass die Leute mitmachen. Dass ich jetzt nicht mit einem Assistenten und zwei Lampen komme und sage, einmal hinstehen und da ist das Bild.
Mit dieser Einstellung hat er schon sehr viele Menschen vor die Kamera bekommen, ob prominent oder nicht. Daniel Biskop will wissen, wen er gegenüber hat. Genauso wie sein Gegenüber das Recht hat zu wissen, wer und wie er ist. Reden, reden, reden ist deshalb Biskops Schlüssel, um den zu Porträtierenden näher zu kommen. Er lässt sich auf sie ein. Und er nutzt, gerade bei Prominenten und Künstlern, noch einen weiteren Umstand.
Ich glaube einfach, weil sie sehen wollen, was da rauskommt. Also das ist, glaube ich, wirklich so oft ein Punkt, dass sie da auch neugierig sind. Wie macht er das? Was passiert da? Nehmen wir jetzt mal das Bild von Olaf Metzel mit der Pistole von oben fotografiert. Ich kam da ins Museum nach Nürnberg und dann sah ich die Pistole auf dem Boden liegen. Und ich sagte, gut, also da muss ich irgendwie nach oben. Und dann habe ich erstmal den Facility-Chef des Museums gebeten, mir eine sehr, sehr hohe Leiter zu besorgen. Und das fand er dann interessant, weil diese Perspektive ist ja dann auch nicht alltäglich.
Auf die Art und Weise hat sich Daniel Biskup über die Jahre einen Namen gemacht, der ihm nicht nur manche Tür öffnet, sondern auch einen Vertrauensbonus gewährt. Alles ist Kunst, lautet der Titel der Schau in Augsburg. 80 Köpfe, in Summe 100 Arbeiten sind von den Anfängen bis heute dicht gedrängt in den Räumen des Schätzler-Palais zu sehen. Kuratorin Julia Quandt musste schon tüfteln.
Oh, wie bekommen wir das alles hier unter? Die Räume sind ja nicht so groß hier im Schätzler-Palais tatsächlich. Und ich sage immer, die bestehen zur Hälfte aus Türen und Fenstern, wo natürlich auch nichts hinhängen kann. Von der Ästhetik der Fotografien her passt es, glaube ich, aber auch ganz gut, dass es eben diese dichte Hängung dann geworden ist.
Ob Stefan Balkenhol oder Peter Lochmüller, Markus Lüpertz, Jonathan Miese, Ai Weiwei, Christo, Gilbert und George – bei dieser Vielfalt hat sich Quandt für eine überwiegend thematische Hängung entschieden. So sind dann eben in einem Raum die Künstler der Zero-Gruppe versammelt, darunter Günter Uecker, Heinz Mack und Otto Piene. Mit jedem Abschnitt nähert man sich dem gefühlten Höhepunkt, einer Fotografie, die unübersehbar zeigt, wie viel Vertrauen die Künstlerinnen und Künstler dem Fotografen schenken. Ein Porträt des Malers Georg Baselitz.
Also auch Herr Baselitz hat auf meine Anregung hin die Augen zugemacht.
Es ist das Titelbild und größte Bildmotiv der Ausstellung, strahlt eine große Ruhe aus und es ist doch unglaublich intensiv, wie Georg Baselitz so mit geschlossenen Augen vor einer seiner Arbeiten steht. Wenn Martin Eder Einblicke in sein Berliner Haus gewährt oder Günter Uecker mit vor Freude hochgerissenen Armen in die Kamera strahlt, Biskup zeigt Facetten von Promis, die sie nahbar machen.
Es geht ja nicht nur um eine reine Dokumentation, das ist der Künstler oder die Künstlerin und das ist die Kunst, die er oder sie eben schafft, sondern es tritt ja auch in jedem der Fotos so ein wenig die Persönlichkeit hervor.
Auch wenn man nicht jeden oder jede auf dem Bild erkennt. Die Beschriftungen bei den Porträts helfen da weiter. Die neuesten Bilder mit Markus Lüpertz sind erst wenige Wochen alt. Die ersten entstanden bereits 1989.
Das ist gleich hier vorne.
Darauf zu sehen, Peter Lochmüller.
Das war hier der coolste Künstler. der sich sehr inszeniert hat, die Lederhose, der Totenkopf, der Blick. Das war alles sehr überlegt und das habe ich natürlich mitgenommen und ihn auch nicht mittig ins Bild gesetzt, sondern seitig. Also das sind so Sachen, die würde ich heute ähnlich machen. Man sieht es ja hier bei Balkenhol, es ist ja auch so. Also und das ist jetzt, sage ich mal, 30 Jahre später fotografiert.
Und wäre er nicht auch heute mit dem Bild zufrieden, würde er es nicht mehr zeigen, schmunzelt Biskup. Auf die Frage, wie umfangreich sein Archiv ist, winkt er nur ab. Sich auf 100 Bilder zu reduzieren, war schon eine große Aufgabe. Für den Fotografen wie die Kuratorin.
Nee, also ich würde sagen, ja und nein. Also und zwar nein deswegen, weil wir sind uns an sich schon relativ einig, teilweise was die Auswahl der Objekte betrifft. Also wir sind ja durchgegangen, welche wir in die Ausstellung nehmen sollen. Wir waren uns nicht ganz einig bezüglich der Anzahl der Objekte. Das hat es dann wieder so ein bisschen schwieriger gemacht. Aber dann habe ich hier so mehr oder weniger mein Ding gemacht und ich glaube, wir haben auch im Nachhinein nichts mehr geändert.
Alles ist Kunst. Die Schau mit Künstlerporträts des Fotografen Daniel Biskup läuft bis zum 11. Oktober im Schätzler Palais in Augsburg. Sie hören das Kulturleben auf Bayern 2. Münchnerinnen und Münchner erinnern sich vielleicht noch, 1998 standen 4000 Kunststoffzwerge auf dem Max-Joseph-Platz vor der Bayerischen Staatsoper. Sogar 7000 Dürerhasen waren es ein paar Jahre später beim großen Hasenstück, der Installation auf dem Hauptmarkt in Nürnberg des Künstlers Ottmar Hörl. Und nun in Salzburg. Dort wurde bekanntlich Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Im Januar 1756 zum 270. Geburtstag des Komponisten hat daher Ottmar Hörl an der Salzach nun auch eine Skulptureninstallation eingerichtet. Mozart, das unbezähmbare Genie. Rund 320 goldfarbene Mozart-Figuren aus witterungsbeständigem Kunststoff hat er dort Mitte Juli aufgestellt, unter anderem im Mirabellgarten. Bis Ende August sollten sie noch zu sehen sein und darüber wollten wir heute sprechen, um Lust und Laune zu machen, sich das Ganze vor Ort anzusehen. Und nun sprechen wir auch mit Ottmar Hörl, aber unter anderen Vorzeichen. Jedenfalls bin ich mit ihm jetzt am Telefon verbunden. Hallo, Herr Hörl.
Ja, guten Tag.
Heute Vormittag hat uns die Nachricht erreicht, der Hauptteil Ihrer Installation, nämlich im Salzburger Mirabellgarten, wurde vorzeitig für beendet erklärt. Was ist da passiert?
Ja, in der Zwischenzeit sind 200 Figuren gestohlen und der Rest sah so eigenartig aus, dass man ihn dann jetzt komplett abgebaut hat.
Also 200, das ist ja mehr als die Hälfte. Erschüttert Sie das? Was sagt das über unsere Zeit und unsere Gesellschaft? Dass Kunst, das ist ja eine Form von Vandalismus letztlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass dieses Gelände ist eigentlich ab 18 Uhr geschlossen. Das heißt also, die 200, das ist schon organisiertes Stehlen. Das haben nicht die Gäste gemacht. Im Mirabellgarten können sie nicht einfach eine Skulptur rausreißen, die noch unten ein Stahlteil hat. Das ist noch befestigt. Unten dran können sie nicht durch die Stadt laufen. Also da gibt es eine soziale Kontrolle von den vielen Gästen, die dort die Arbeit sich angesehen haben. Die sind nachts alle verschwunden.
Zu viele Mozarts wurden gemobst. Was zeigt Ihre Erfahrung früherer Installationen? War das nicht immer so, dass diese Figuren auch gewisse Begehrlichkeiten geweckt haben? Also ist nicht früher auch schon was geklaut worden?
Ja, aber es war genauso schlimm. Es ist so eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber einem Kunstwerk. Für mich ist das jetzt nicht so ganz lustig, dass ja, eine künstlerische Arbeit im öffentlichen Raum, wie auch immer man diesen Raum definiert, also es gibt ja viele öffentliche Räume, also in der Geschwindigkeit, dass innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen irgendwie passiert, in einem geschlossenen Gelände eigentlich, ist schon eigenartig.
Und eigentlich muss man ja sagen, dass so ein Einzelstück gar nicht so einen großen künstlerischen Wert hat, oder? Weil das Kunstwerk besteht ja im Seriellen.
Ja, natürlich. Das ist ja das Schlimme eigentlich daran, dass es um die Gesamtheit einer künstlerischen Konzeption geht und nicht um die einzelne Figur. Die einzelne Figur, also die Skulpturen im öffentlichen Raum lösen sich dann auf und werden dann irgendwie gekauft von Galerien und Privatleuten. Aber es geht eigentlich um die komplette Arbeit letztendlich.
Jetzt ist es so, Mozart, das unbezähmbare Genie, war mit 320 Figuren deutlich kleiner als die erwähnten 4000 Zwerge in München oder 7000 Dürerhasen. Wahrscheinlich je mehr Figuren, desto weniger fällt es auch ins Gewicht, wenn ein paar geklaut werden, auch wenn das nicht schön ist.
Naja, in München sind ein paar tausend gestohlen worden. Das sagte mir auch die Polizei, Herr Hörl, das wollten wir Ihnen schon immer mal sagen, der Bürger klaut alles. Aber das hatte mich auch schon gewundert, mitten in München, also vor der Oper, das ist ja auch so ein Gelände, was jetzt so ganz gut einsehbar ist. Ja, auch da oder auch in Bayreuth, da hatte ich 110 oder so vor dem Opernhaus.
Da ging es um Wagner.
Installiert. Ja, aber das ist ein öffentlich zugänglicher Park, der ist nicht kontrollierbar. Also da waren die auch weg, ja. Aber was soll ich dazu sagen? Es ist eigentlich gegenüber einem Künstler, der im öffentlichen Raum arbeitet, ziemlich respektlos.
Ein kleines bisschen was ist noch zu sehen, also kleinere Mozart-Figurengruppen, zum Beispiel im Mozart-Wohnhaus, im Tanzmeistersaal und im Zauberflötenhäuschen. Ja. Bei Dürer war es in Nürnberg damals der berühmte Hase, den Sie vervielfältigt und aufgestellt haben, Ihre ca. 50 cm großen Mini-Mozart-Figuren. Nach welchem Vorbild sind die eigentlich modelliert? Also nach einer schon existierenden Skulptur? Oder haben Sie sich an Mozart-Porträts orientiert und das dann selbst gestaltet?
Ja, ja, klar. Die Figur gibt es nicht. Das ist ja auch Mozart mit Hund, weil die Familie hatte immer Hunde. Und die sind auch durch den Mirabellgarten, der ist ja nicht weit weg von diesem Wohnhaus. Das ist eine Minute zu laufen und die sind da auch mit ihren Hunden durch den Park gelaufen.
Wovon haben Sie sich denn leiten lassen? Also welches Mozart-Bild wollten Sie denn zeigen?
Es gibt eigentlich nur ein Porträt von ihm, wo man sagen könnte, das ist vielleicht der richtige Mozart gewesen, also wo man ihn nicht verschönt hat oder geschönt hat, sondern er war ja kein schöner Mann, also nach gängigen Geschmacksmustern. Und ich habe dieses eigentlich authentischste Porträt von ihm genommen.
Viele Menschen finden ihre Arbeiten schön anzusehen. Heute würde man sagen Instagrammable, aber ihnen geht es ja nicht irgendwie um Nippes oder Deko. Was erzählt so eine Installation? Was drückt sich darin aus?
Naja, ich beschäftige mich natürlich seit Jahrzehnten mit serieller Skulptur, also nicht nur mit Figuren. Die Figuren sind letztendlich ja nur Teil sozusagen eines Konzeptes, sozusagen über die Serie sozusagen in die Gesellschaft hinein zu operieren. Deswegen kosten diese Figuren, also ich habe ja nie die Preise erhöht, sondern was man also im Kunstmarkt bekommt, man keine Figur, die 50 cm hoch ist oder 60 cm hoch ist für 100 Euro. Das heißt, ich versuche sozusagen im öffentlichen Raum auch wieder zu verschwinden, indem dann die Skulpturen einzeln sozusagen sich die Skulptur wieder auflösen und als serielle Konzeption aber bestehen bleiben. Also ich mache keine Figur, um eine Figur zu verkaufen, sondern es geht immer um diesen inhaltlichen Aspekt der Serie. Weil ich bin ja nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und für mich ist die Entwicklung der Serie ist sozusagen eine Idee der Teilhabe, dass alle Menschen sozusagen auch an der Gesellschaft teilhaben, indem sich jeder eine Stereoanlage kaufen kann oder einen Fernseher oder auch ein Buch. Und meine Idee war, dass man diese Konzeption, dass Kunst aus dem öffentlichen Raum in die Bevölkerung hinein sich entwickelt, war für mich wichtig. Deswegen sind die Preise auch immer relativ gering gewesen. Ja, obwohl ich alles in Deutschland herstellen lasse, im Prinzip ist meine Preisgestaltung so ähnlich wie die von einem Schlossermeister, der ein Geländer herstellt. Und das versuchte ich auch immer zu erhalten, ja, und gleichzeitig eine Sprache zu entwickeln, die so einen gesellschaftlichen Kontext aufgreift. Dass wir sozusagen aus der seriellen Idee heraus existieren, also dass auch eine Demokratie nur immer die Möglichkeit bietet, dass alle teilhaben an ihr. Das war sozusagen meine künstlerische Konzeption. Also das Einzelne interessiert mich nicht. Es gibt ja ganz andere Arbeiten von mir. Dieser Teil des öffentlichen Raums ist ja nur eine Konzeption meiner bildhauerischen Arbeit.
Sie arbeiten im öffentlichen Raum und sagen, Sie wollen auch daraus wieder danach sozusagen verschwinden. Aber wenn es die Leute, die einzelnen Teile verschwinden lassen, sprich mitgehen lassen, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Machen Sie sich Gedanken für zukünftige Arbeiten, wenn das weiter überhand nimmt, wie man das verhindern kann oder macht das Ihre Kunst irgendwann unmöglich? Also diesen Teil Ihrer Kunst?
Nein, wenn Sie im öffentlichen Raum arbeiten, dann haben Sie natürlich ein gewisses Risiko, dass irgendwas verschwindet. Aber jetzt beispielsweise im Mirabellgarten bin ich von 10% maximal ausgegangen, weil er eben abends um 18 Uhr geschlossen wird. Und im Allgemeinen ist es so, dass wenn mich Städte einladen, egal irgendwo auf der Welt, im Allgemeinen werden die bewacht. Also auch das große Hasenstück in Nürnberg war eine Bewachung da, sonst wären die natürlich auch abgeschraubt worden, oder? Aber wenn keine Bewachung da ist und es fängt mal an, also das ist ja so, die Zeitungen berichten, das Fernsehen berichtet über die Arbeiten, die sind meistens also auch wie Mozart ist ja international innerhalb von 8 Tagen einmal durch die ganze Welt gekommen, ja, und dann, wenn so eine Arbeit so populär wird, dann steht natürlich auch drin, was die kosten. Und dann denkt man sich halt, naja, die 90 Euro kann ich mir sparen und organisiert dann irgendwie diesen Diebstahl. Ja, es ist halt erstaunlich, dass die nie mehr auftauchen.
Klar.
Also die Figuren tauchen nicht auf. Sie sind irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht spekulieren Menschen damit, die dann später zu verkaufen oder sowas, obwohl man es erkennt, also wenn da unten 3 Schraubenlöcher drin sind und die ist nicht signiert, dann weiß man, die ist gestohlen.
Das sagt ein ja etwas konsternierter Ottmar Hörl. Bis zum Ende der Salzburger Festspiele, also bis zum 30. August, sind leider nur noch Teile seiner Installation Mozart, das unbezähmbare Genie, zu sehen, weil zu viele Menschen den Impuls, einzelne Figuren mitgehen zu lassen, eben nicht bezähmen konnten, zum Schaden aller. Herr Hörl, haben Sie dennoch vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gostenhof, das ist einer der multikulturell vielfältigsten Stadtteile Nürnbergs. Allein das reiche jüdische Leben, das Gostenhof über viele Jahrhunderte hinweg prägte, das ist im Stadtbild kaum mehr präsent. Aber eine Initiative, hervorgegangen aus der Kooperation verschiedener Vereine, will das ändern. Sie lädt regelmäßig zum Rundgang jüdisches Leben in Gostenhof, der die Spuren jüdischer Geschichte wieder sichtbar machen will. Er beleuchtet Alltag, Religion, Arbeit und Verfolgung in einem Stadtteil, der noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts 1/3 aller Nürnberger Jüdinnen und Juden beheimatete. Eleonore Birkenstock hat so einen Rundgang durch Gostenhof mitgemacht.
Wir stehen vor der Knauerstraße 27. Das ist eines der vielen Judenhäuser, die es in Nürnberg gab.
Häuser, in denen die Nazis ab 1939 Juden aus Nürnberg und dem Umland zwangsumsiedelten und auf engstem Raum zusammenpferchten. Als letzte Station vor der Deportation in die Vernichtungslager. Vorher hat das Haus in der Knauerstraße einem Unternehmer gehört, der Blechspielzeug produzierte.
Hier hat früher Max Moschkowitz sein Gewerbe gehabt.
Margarete Sporrer gehört zu einer christlichen Initiative, die alle Biografien der Juden, die im Nürnberger Stadtteil Gostenhof gelebt haben, aufarbeiten will. Im Projekt Shoah Nürnberg. 900 Juden haben einst in Gostenhof gelebt und gearbeitet, ihr Gewerbe betrieben. Michael Mitri wollte wissen, was hinter der Zahl steckt.
Wir schauen, wer waren diese Menschen, was haben sie erlebt, wo hat jemand überlebt, ist die ganze Familie vernichtet worden oder jemand gelang auch der Flucht woanders. Und dann hat man Briefe manchmal gefunden vom Überlebenden, die genau erzählt, wie ihren Vorfahren hier in dieses Haus, was sie erlebt haben, wie wir gelitten haben und so weiter.
Mitri ist Vorsitzender des Vereins God's Home Community. Darin arbeiten Christen aus katholischer, orthodoxer, evangelischer und freikirchlicher Prägung zusammen, etwa in der Gefängnisseelsorge oder beim Verteilen von Lebensmitteln. Dabei sind sie auf jüdisches Leben im Stadtteil gestoßen.
Im Rahmen dieser Arbeit haben wir festgestellt, dass das Gebäude, in dem wir so eine Art warme Suppenküche hatten 2019, dass es ein jüdisches Fabrikgebäude war, und einem Mann gehört hat, der, wie sich dann beim Recherchieren herausgestellt hat, wirklich ein hervorragender Arbeitgeber war. Muss ein ganz feiner Mensch gewesen sein, wie er sich um seine Mitarbeiter gekümmert hat.
Im Stadtteil Gostenhof, in dem auch heute alle möglichen Kulturen und Religionen, aber auch Menschen von ganz arm bis gehobenen Mittelstand zusammenleben. In der griechisch-orthodoxen Kirche ist gerade ein Fest. Im Innenhof wird getanzt. In Gostenhof stehen die Häuser eng beieinander. Es gibt wenig Grün dazwischen, dafür viele Kneipen und Treffs und kleine Läden.
Ich habe arabischen Hintergrund. Ich komme ursprünglich aus dem Libanon. Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich habe hier studiert und irgendwann bin ich deutsch geworden, bin eingebürgert. Wir haben eine Liebe für den Stadtteil. Manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt was hier.
Und zwar das Erinnern an diejenigen, die Teil der Nachbarschaft waren. Die Juden, die ausgewandert, deportiert oder umgebracht wurden. Doch für den Vereinsvorsitzenden und seine Stellvertreterin ist das unfassbar viel Arbeit. In Archiven, in Online-Datenbanken, in Kontakt mit den Nachfahren. Sogar der Sommerurlaub ging für die Recherchearbeit drauf.
Ich bin ein bisschen ausgelacht worden am Anfang, weil keiner denkt, das ist möglich, weil die wussten, dass es so viel Arbeit ist. Arbeit. Und zum Glück am Anfang wusste ich nicht, wie viel Arbeit das ist. Ne?
Fast 140 Biografien von 900 Juden, die bis 1945 in Nürnberg-Gostenhof lebten, hat die Initiative Shoah Nürnberg aufbereitet. Dann will sie einen Gedenktag im Zentrum von Gostenhof veranstalten. Mit einer Ausstellung der Biografien auf Postern und mit einer offiziellen Gedenkveranstaltung. Und so an die Menschen erinnern, die Nachbarn waren, die diesen Stadtteil mitgeprägt haben. Und die dann beraubt, vertrieben und getötet wurden.
Das ist eine Schuld, der da eine Ungerechtigkeit, die passiert an deutschen Menschen, die hatten einen jüdischen Glauben. Und das kann morgen anders passieren. Das kann ein muslimischer Glauben vielleicht. Ja? Und das muss man die Leute verstehen. Wir müssen als Deutschen füreinander dastehen und jede Art Ungerechtigkeit anhand vom Glauben oder Rasse oder egal was das ist, das darf nicht wieder passieren.
Jüdisches Leben in Gostenhof. Die Stadtteilführungen dauern 1,5 bis 2 Stunden und sind jederzeit auf Bestellung möglich. Hannah, Holly und Lee aus Woody Allens Oscar-prämiertem Film Hannah und ihre Schwestern wären ein Beispiel, drei berühmte Filmschwestern. Aber wenn Sarah Hertle und Emma Pacorario von Filmschwestern reden, dann geht's nicht darum, dass Frauen im Kino die Haupt- bzw. Titelrolle spielen. Starke Frauenrollen auf der Leinwand, klar, ist auch nicht verkehrt. Aber es kommt ja auch darauf an, wer sie inszeniert und wie auf sie geblickt wird. Gerade bei Woody Allen sind da über die Jahre einige Zweifel laut geworden. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, also um Allen als Person, wohl aber um die Perspektive, aus der im Kino erzählt wird. Und diese Frage hat natürlich nicht unwesentlich damit zu tun, wer hinter der Kamera steht, also wer Regie führt, Drehbücher schreibt, produziert und ganz grundsätzlich entscheidet. Film Schwestern, so heißt daher ein neues Festival, das an diesem Wochenende weibliche und diverse Perspektiven in der Filmbranche fördern will. Es findet statt im Filmkunsttheater Casablanca in Nürnberg und zwei der Organisatorinnen sind hier jetzt im Studio mir zugeschaltet, die schon erwähnten Sarah Hertle und Emma Pacorario. Hallo!
Hallo! Danke, dass wir da sein dürfen.
Gerne. Um weibliche und diverse Perspektiven also geht's. Ich fange mal mit den Frauen an. Wenn man sagt, dass es was zu fördern oder stärken gibt, dann steht ja eine Defiziterfahrung dahinter. Und dass die Filmbranche immer noch männlich dominiert ist, ist kaum zu übersehen. Aber damit wir nicht so im Bereich der gefühlten Beobachtungen stehen bleiben, Sie haben sicher Zahlen, die das erhärten?
Ja, genau. Ich will ein paar Zahlen vorlesen, die das veranschaulichen. Und dabei berufe ich mich vor allem auf die FFA-Studie aus dem Jahr 2017, die deutsche Kinofilmproduktion zwischen 2011 und 2015 mit dem Blick auf die Geschlechterverteilung untersucht hat. Und dabei möchte ich aber auch kurz erwähnen, dass hier die Begriffe Mann und Frau benutzt werden, da nach diesen diskursiv konstruierten Kategorien auch die Studien eben durchgeführt wurden. Und Schlüsselpositionen werden einfach mehrheitlich von Männern besetzt. Im Bereich Regie sind es 2011 bis 2015 zum Beispiel 23% Frauen oder Frauenteams im Gegensatz zu 72% Männer und Männerteams und nur 5% gemischte Teams. Und es ist auch einfach so, wenn man nochmal genauer drauf eingehen will, dass Filme mit Frauen als Schlüsselpositionen in Regie und Produktion durchschnittlich schlechter finanziert werden, als wenn Männer diese Positionen besetzen. Zum Beispiel eine Produzentin arbeitet mit einem Budget von 2,6 Millionen Euro, während ein Mann in der gleichen Position mit 5,1 Millionen Euro.
Also durchschnittlich sozusagen.
Ja, genau. Und das ist so gefühlt fast das Doppelte.
Filmschwestern will da was ändern, was bewegen. Ihr Festival ist neu, es findet heuer zum ersten Mal statt. Wie kam es dazu? Also was war die Initialzündung, dass man sich über solche Studien gebeugt hat und gesagt, boah, da muss ich was ändern? Oder eben doch auch diese auch sehr fühlbare Gemengelage?
Nee, das war einfach eine persönliche Erfahrung, durch die das entstanden ist. Also nach der Schule war ich sehr in Theater und Film interessiert und habe dann eben in der Filmbranche gearbeitet und habe dann meine ersten Praktika als Licht- und Kamerapraktikantin gemacht. Und am Anfang habe ich das gar nicht so ganz verstanden, aber ich habe auf jeden Fall so sehr gespürt, dass ich irgendwie weniger Chancen habe, aber gleichzeitig mich so dreimal so viel beweisen muss, um ernst genommen und wertgeschätzt zu werden. Dann wurde ich konfrontiert mit Sexismus am Set, mit verbaler und körperlicher Übergriffigkeit und da habe ich einfach gemerkt, so, das ist irgendwie nicht okay. Und ich glaube, so zu erkennen, dass das nicht okay ist, hat auch erstmal gebraucht. Da war so das Gespräch mit anderen FilmemacherInnen, die halt einfach länger in der Branche sind, mit denen, also Flinter-FilmemacherInnen, die mir dann gesagt haben, hey, also das, was gerade passiert, das ist halt nicht in Ordnung und das ist nicht normal und du darfst das nicht okay finden. Und ich glaube, dann ist einfach eine große Wut und Traurigkeit, weil es ja etwas ist, was man mit Leidenschaft tut, aber man merkt, man hat einfach nicht die gleichen Chancen oder es ist einfach viel schwieriger. Und dann ist halt eben die Frage, was macht man mit dieser Wut und Traurigkeit oder wie kann man dem etwas entgegensetzen? Und ich glaube, so für mich ist einfach der größte Zugang dazu, einfach zu gucken, okay, was ist nicht da, okay, wie kann ich das dann kreieren, also dann eben dieses Filmfestival zu gründen und diesen Raum eben anderen Flinter-FilmemacherInnen, anderen Frauen zu geben.
Frau Hertle, Sie sind beim Filmkunsttheater Casablanca, glaube ich, aktiv. Wie kommen Sie dann ins Spiel bei dem Ganzen?
Ich arbeite ehrenamtlich beim Casablanca. Hauptberuflich arbeite ich im akademischen Bereich. Und als ich von dem Projekt gehört habe, dass eben das Casablanca eingewilligt hat, da mitzumachen, habe ich mich total gefreut, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe in einer anderen Branche. Also ich meine, das ist, glaube ich, jeder Flinter-Person klar, dass das patriarchale System sehr branchenübergreifend ist. Aber dass es eine konkrete Möglichkeit gibt, sich für dieses Thema zu engagieren, hat mich total gefreut und ich wollte unbedingt mitmachen. Und deswegen bin ich im Januar ins Filmschwestern-Team eingestiegen.
Und ganz kurz erklären Sie, es geht eben nicht nur, Sie schreiben Filmschwestern und den Stern groß, da klingt schon das im Namen typografisch das Gender-Sternchen an. Es ist eben ein queer-feministisches Festival. Wir haben schon von Flinter-FilmemacherInnen gesprochen. Kurz für die, die nicht ganz so im Diskurs drin sind, Flinter, wir müssen es kurz erklären.
Flinter steht für Frauen, lesbisch, intersexuell, nicht binär, transgender und agender und ist ein Akronym eben für alle Personen, die nicht unbedingt in so ein heteropatriarchales System reinkommen durch ihre Sexualität oder ihre Geschlechtsausdrucksweise.
Und Ihnen geht es darum, eben jetzt mehr Sichtbarkeit und auch für Vernetzung zu sorgen von Flinter-FilmemacherInnen. Klingt gut, aber auch allgemein. Wie stellen Sie das jetzt in der Praxis an?
Also es geht natürlich darum, um Sichtbarkeit zu schaffen, aber auch vor allem um Sicherheit zu schaffen. Viele Personen mit nicht dominanten Identitäten sind oft Homophobie oder Transphobie im Alltagsleben und Arbeitsleben ausgesetzt. Und wir möchten einen Safe Space schaffen, in dem sich diese Filmemachenden miteinander austauschen können, voneinander lernen können und miteinander vernetzen können, um etwas zu haben, auf das sie zurückfallen können, wenn sie quasi im freien Arbeitsleben, sage ich jetzt mal, konfrontiert werden mit irgendeiner Form von Gewalt.
Und aktiv tun wir das eben, indem es eben Workshops gibt von FilmemacherInnen, also von etablierten FilmemacherInnen, also die auch kostenlos zur Verfügung stehen, also meldet euch gerne an. Und eben eine Plattform geben für eine große Spannweite an FilmemacherInnen von verschiedenen Stadien. Genau, weil es gab ja eben ein Open Call und da konnten ganz viele ihren Film einreichen und daraus haben wir eben ein Programm zusammengestellt.
Auf den Open Call kommen wir gleich zu sprechen. Vielleicht nochmal auf der Homepage heißt es, wir möchten auf strukturelle Ungleichheiten aufmerksam machen und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten eröffnen. Was wären denn solche konkreten Maßnahmen?
Konkrete Maßnahmen sind, wie gesagt, so diese Workshops, würde ich sagen. Also davon haben wir vier. Also wir haben welche mit Produzentinnen, wir haben eben also mit Svenja und Charlene. Wir haben Kim Hess, die über Dokumentarregie und über Machtstrukturen auch in dieser Branche einen Vortrag hält. Dann haben wir eben eins über Live-Kamera auf der Bühne von Ina Diallo. Also es sind ganz verschiedene Workshops, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und die Möglichkeit geben, eben einen sicheren Raum zu haben, kostenfrei und dort sicher zu lernen.
Und es gibt eben nicht nur Workshops und Vorträge, sie zeigen auch Filme, zum Beispiel Kurzfilme. Da kommen wir jetzt zu dem Open Call, den Sie schon angesprochen haben. Erklären Sie es uns kurz.
Wir hatten einen Open Call gepostet, wo Filmemachende ihre Kurzfilme mit bis zu 30 Minuten Länge einreichen konnten. Davon haben wir dann fast 160 Einreichungen tatsächlich gehalten. Und nachdem wir die alle gesichtet hatten und nach einem erheblichen Auswahlprozess haben wir uns für 11 Filme entschieden, die unseren Filmwettbewerb gewonnen haben und die als Belohnung sozusagen an den beiden Festivaltagen abends auf der großen Leinwand im Casablanca gezeigt haben. Es handelt sich um 11 Kurzfilme. Am ersten Abend werden 6 gespielt und am zweiten 5. Und viele der Filmemachenden sind auch Gott sei Dank bei uns zu Gast im Hause, werden interviewt und erzählen uns ein bisschen was über den Entstehungsprozess ihres Filmes und werden auch mit einem kleinen Preisgeld von 100 € bepreist.
Ihnen geht es zwar um Vernetzung, Filmschaffender, aber es ist ein Festival auch für alle. Sie wollen da im Kino nicht unter sich bleiben, oder?
Nee, es soll ja jeder sehen, wie toll die Filme sind. Also
die Leute sollen herbeiströmen.
Genau.
Und Sie starten heuer mit 2 Tagen, Samstag, Sonntag, ausbaufähig in den kommenden Jahren, wenn es gut läuft?
Hoffentlich. Ein Safe Space geben heißt ja nicht, dass wir Leute, die nicht zu diesen Gruppen gehören, ausschließen möchten. Wir möchten nur eben besondere Förderung an Leute geben, die sie brauchen. Aber das gesamte Ziel ist natürlich eine produktive und vielfältige Gemeinschaft.
Das sagen Sarah Hertle und Emma Pacorario vom neuen Festival Filmschwestern an diesem Wochenende im Filmkunsttheater Casablanca in Nürnberg. Vielen Dank Ihnen und viel Erfolg.
Dankeschön.
Dankeschön.
Kühle Wein und König, das alliteriert schön und hat einen guten Rhythmus. Ein Musikerduo vielleicht oder ein Tennisdoppel? Weit gefehlt, eine Künstlerpaarung. Der 2017 gestorbene Fritz König war einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer. Die Stadt Landshut hat ihm ein eigenes Museum gewidmet, das Königmuseum. Dort sind nun Werke des Malers Bernhard Kühlewein zu sehen, Jahrgang 1938, der wie einst König in der Nähe von Landshut lebt und arbeitet. Kühlewein und König, ein intensives Doppel, so der Titel der Schau. Aus Landshut berichtet Roland Biswurm.
Bernhard Kühlewein, geboren 1938 in Tegernsee. Seit 1969 lebt er in Niederbayern im Großraum Landshut, dieser alten gotischen, altbayerischen, herzoglichen Landeshauptstadt. Nicht drinnen in der Stadt, sondern in gebührlichem Abstand.
Wie Anaximandros, einer der Vorsokratiker, gesagt hat, nur was in dir ist, kannst du draußen sehen. Und das, was in dir ist, sage ich dazu, kann, wenn man das ernst nimmt, draußen mehr werden. Schon in der Schulzeit habe ich angefangen, nach der Natur draußen hinzuradeln und zu malen. Ja, schreckliche Ergebnisse. Der Professor Kaspar war sehr streng, hat gesagt, wissen Sie überhaupt, in welche Hand Sie den Bleistift nehmen sollen? Bin da gestanden wie ein Stück Hennerdreck.
Die Bilder im Innenraum, wo Kühlewein über seine Arbeit als Gestalter der Etiketten der Schlossbrauerei Herrn Giersdorf im Landkreis Kelheim erzählt, laut Lexikon 1131 gegründet und damit älteste Privatbrauerei der Welt und dazu Weißwürste und Weißbier kredenzt, die Bilder im Innenraum korrespondieren famos mit all diesen vielen Linien da draußen. Birken, denen die Hitze merklich zusetzt, ragen hoch ins Augustblau, Schafe grasen im Beige und Antinoos, der, wie es heißt, schönste Jüngling der Antike und Freund Kaiser Hadrians, schaut mit uns nach draußen. Drinnen und draußen, hier verschwimmt alles zu einem einzigen großen Gesamteindruck. Üppig, paradiesisch, barock, lebensfroh, aber niemals übertrieben. Nicht kitschig, sondern im rechten Maß. 1,80 auf 1,63. Großformatig, so malt Bernhard Kühlewein.
Für mich atmet jeder Stein noch den Geist dieser Leute. Diese Skulpturen und diese Antike, die griechische, von der hellenischen, über die hellenistische angefangen, bis hin zu den Römern und den frühen Christenheiten, dann allerdings wird es bei mir ein bisschen schwierig, haben mich getragen bis zum heutigen Tag.
Das klingt jetzt fast schon zen-buddhistisch, aber das Innen ist wie Außen und das Außen ist wie Innen. Ist das so ein Motiv, sich hier so einzurichten, wie wenn es draußen wäre?
Das ist eigentlich der Inbegriff der Kultur gewesen. Es beginnt ja schon in der Antike. Diese Gradlinigkeit der frühen Tempelkultur finden Sie draußen drinnen. Und das zieht sich dann durch Gotik, Renaissance, Barock bis zum Zopfstil. Und wir leben ja von den Gegensätzen. Wie Nietzsche sagt, es ist meine Welt, dass nicht alle losgelöst sind von den Wurzeln der Vergangenheit.
Jetzt präsentieren die Museen der Stadt Landshut diesen weithin bekannten und beliebten Maler-Dandy und konfrontieren dieses farbenfrohe, überschwängliche und doch tiefgründige Œuvre mit den symbolisch hoch aufgeladenen Bronzen- und Stahlskulpturen Fritz Königs, was nicht überall so gleich verstanden wird. Passt das denn zusammen? König und Kühlewein, sie kannten sich, logisch. Das Landshuter Umland ist während der 70er Jahre ein fruchtbares Biotop für namhafte Bildhauer wie eben Fritz König, Karl und Marlene Reidel, Walter Heufelder, Franz Weigmann oder Slawko Oblak geworden.
Wir haben uns immer höflich begrüßt, aber darüber hinaus ist es nicht gewesen. Einmal hätte mich jemand mitgenommen dorthin, dann habe ich gesagt, na, wenn ich nicht eingeladen bin, dann gehe ich auch nicht hin. Und es war auch genau richtig. Und darum war ich auch noch niemals dort, weil ich bin kein Zaungast von Natur. Aber er sah gut aus, das muss ich sagen. Wenn der auf seinem Schimmel ohne Sattel bei der Landshuter Hochzeit mit der Rose im Mund an uns vorbeigeritten ist. Ich habe mich verbeugen müssen vor diesem schönen Bild. Schönheit ist was sehr Bedeutendes für mich.
Wenn du etwas werden willst, dann musst du die Landshuter Hochzeit malen, riet ihm einst ein Freund. Er tat's, und jetzt hängen in etlichen Landshuter Arztpraxen, in Steuerberatungsbüros oder in Schulgebäuden diese großformatigen Kühleweins. Noch bis zum 10. Januar im nächsten Jahr sind auch ganz andere Motive aus diesem farbenprächtigen, lebenslustigen Werk eines bald 88-jährigen und nimmermüden Malers zu entdecken.
Und wenn man das so ein bisschen weiß und dann überlegt, durch den Kunsthandel hängen sie wirklich überall. Inzwischen ist diese Generation, meine, ja längst im Altersheim oder lebt nicht mehr. Und die Erben interessieren sich nicht, logisch. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Und drum sind diese Bilder kugeln da und in irgendwelchen Auktionen rum, teilweise auch im eBay, zu Geschenktpreisen. Na bitte, das ist halt dann so.
Also Leute, also, kauft Kühlewein!
Kühlewein und König, ein intensives Doppel. Die Ausstellung im Landshuter König Museum, wie gehört, bis zum 10. Januar dort zu sehen.